Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch durch die heutige Folge von Alles ist fahrbar und heute geht es um das Thema Erste Hilfe. Also, wie ihr euch auf dem Trail in Notsituationen und bei einem Unfall helfen könnt und wie ihr so etwas von vornherein vielleicht auch schon ausschließen könnt. Und dafür habe ich heute den Hermann Meyer eingeladen. Und wer der Hermann Meyer ist, das sagt er euch jetzt einfach selbst. Hallo Hermann.
Hallo Christian, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Hermann Meyer, ich bin Sportwissenschaftler und habe das große Glück, dass ich seit vielen Jahren mein Geld mit meiner Leidenschaft im Radeln und im Skifahren verdiene. Und ich bin Bike Guide und Fahrtechniktrainer im Bundeslehrteam bei der DIMF. Und wenn ich nicht gerade radel oder Skifahre, dann bin ich auch noch Rettungssanitäter und Ausbilder für Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse. Und das ist auch der Grund, warum wir heute über das Thema sprechen.
Genau, du bist sozusagen vom Fach, ja.
Kann man so sagen, genau.
Ja, fangen wir einfach an. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist in verschiedenen Bereichen auch im Ski und ähnlichen Sachen tätig. Was sind denn so die Besonderheiten, die jetzt man als Mountainbiker beachten muss? Sind die Verletzungen schwerer, weil man tiefer fällt? Man steht ja auf seinem Rad und hat dann schon mal so einen halben Meter Falltiefe Minimum. Oder ist das irgendwie im Vergleich zum Ski unverhältnismäßig anders?
Ja, also die größte, der größte Unterschied ist, das wirst du ja auch selber wissen, ist, dass wenn du beim Mountainbiken fällst und rutschst, dass du wahrscheinlich etwas Haut auf dem Trail lässt. Während ich beim Skifahren meistens lange Klamotten anhab. Und wenn ich rutsche, passiert erstmal noch gar nichts. So, das sind die größten Unterschiede. Ansonsten haben wir natürlich ähnliche Verletzungsmuster, wenn ich stürze und auf die Schulter fliege oder aufs Handgelenk, dann ist das schon recht ähnlich. Aber wir haben natürlich beim Mountainbiken weniger Bänderverletzungen an den Knien als beim Skifahren. Genau. Aber grundsätzlich für mich jetzt oder für den Ersthelfer an sich macht das keinen großen Unterschied, weil wir letztlich draußen sind und uns um die verletzte Person kümmern müssen.
Und das Thema Erste-Hilfe-Kurse, womit fängst du da eigentlich so an? Also wenn du jetzt die Leute darauf vorbereitest?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ich keine normalen Erste-Hilfe-Kurse gebe. Also nicht das, was jeder mal machen musste beim Führerschein, sondern das sind zweitägige Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse, die ich für die Firma Danny Hornsteiner gebe. Das Unternehmen ist führend im Outdoor-Erste-Hilfe-Bereich. Wir bilden Bergführer aus, wir sind mit dem DAV unterwegs. Wenn man in Deutschland bei der DIMP Mountainbike Guide werden will oder Fahrtechniktrainer, muss man auch einen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs durchlaufen. Und da sind wir im Gegensatz zum normalen Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs eigentlich die ganze Zeit draußen und versuchen, Unfälle möglichst realistisch nachzuspielen. Es gibt sogar Kunstblut, Knochenstücke,
echt?
Schürfwunden werden geschminkt, alles Mögliche. Und weil das doch ein ziemlicher Unterschied ist, ob ich einfach nur theoretisch was höre über Erste Hilfe oder selber auch mal in einer Stresssituation bin. Und selbst wenn die Stresssituation gespielt ist, wird man, wenn man sich darauf einlässt, doch merken, dass das ein großer Unterschied ist. Und am Ende profitiert man davon, dass man vielleicht unter diesen geschützten Bedingungen hier und da aus seinen Fehlern lernt und dann in der Praxis ein wenig mehr Ruhe ausstrahlen kann und vielleicht anders handelt. Genau. Und wir fangen eigentlich immer mit dem Ablauf der ersten Hilfe an. Das ist so ein bisschen parallel zu sehen wie zum normalen Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Du hast einen Unfall auf der Autobahn.
Bei mir ist er noch gar nicht so lange her, aber trotzdem erinnert man das gar nicht mehr so. Bei mir, ich habe den Führerschein erst mit Mitte 30 gemacht. Okay. Aber du hast auch dann eine Folge von Merksätzen, Buchstaben, die dich durch den Ablauf leiten.
Es gibt diese Erste-Hilfe-Schemata oder im medizinischen, notfallmedizinischen Bereich, dieses ABC-Schema, das ist für professionelle Retter. Da gehe ich meine Checkliste sozusagen durch. Das ergibt sehr viel Sinn, weil in Stresssituationen der Raum für Fehler möglichst minimiert werden soll. Und je genauer ich meine Checkliste abarbeite, desto besser ist das. Im Outdoor-Erste-Hilfe-Bereich versuchen wir unseren Teilnehmern auch diese Checkliste zu vermitteln oder eine Checkliste zu vermitteln, eben nicht diese ABC-Checkliste, die wir im professionellen Rettungswesen haben, sondern eine für Laien-Ersthelfer, um möglichst schnell rauszufinden, was die Person hat und ohne mich dabei zu gefährden und dann zu entscheiden, muss ich den die professionelle Rettung rufen oder komme ich alleine zurecht. Genau. Mhm.
Wie läuft das? Also wie entscheide ich mich denn? Also für mich war jetzt irgendwie so, ist noch sehr gut in Erinnerung, mein letzter Sturz, der auch ein heftiger war, wo ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Habe ich ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, aber es ist halt auch das einzige Mal, dass ich mir was gebrochen habe. Aber das ist irgendwie, glaube ich, für mich schon so eine exemplarische Geschichte. Ich war alleine unterwegs. Ich war auf einem Trail, den ich nicht kannte. Und ich habe mir was gebrochen und bin aber vom Trail weg und einmal quer durchs Gemüse gelaufen, um irgendwie da rauszukommen, weil ich wusste, okay, du hast echt ein Problem jetzt gerade. Wäre das auch schon ein Fehler, dass man einfach losläuft? Weil im Nachhinein habe ich so drüber nachgedacht und dachte so, naja, du wusstest vielleicht, dass da unten irgendwo eine Straße ist, aber erstmal loslaufen, auch mit leicht Schockzustand, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, ne?
Ja, da gebe ich dir recht, aber grundsätzlich ist es halt für mich sehr schwierig, über Fehler in dem Fall zu reden. Also du hast es ja gemacht, weil das für dich in der Situation das Beste war. Und eine Person, die verletzt ist, ist eine Person im Ausnahmezustand und da kann man eben nicht erwarten, dass das alles perfekt läuft. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Ersthelfer mit dabei wäre, dann wäre es für mich als Ersthelfer wichtig, erstmal zu überlegen, was ist denn überhaupt passiert, dass ich mir als erstes einen Überblick verschaffe, bevor ich mich in eine Handlung begebe. Und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Also wenn wir jetzt zusammen radeln gehen und du stürzt vor mir oder sagen wir mal, ich höre es hinter mir krachen und dich fluchen, und dann werde ich als erstes mal anhalten. Dann sollte ich mir überlegen, stehe ich überhaupt sicher oder ist es ein vielbefahrener Trail, wo ich über einen Haufen gefahren werden kann? Das hilft dir dann auch nicht, wenn ich dann auf dich zurenne, sondern sollte ich erstmal schauen, dass ich sicher bin als Ersthelfer. Ja. Nur wenn ich sicher bin, kann ich auch Hilfe organisieren und meinem Bike-Buddy, Spätzle, wie auch immer, überhaupt helfen. Und sollte ich mit mehreren unterwegs sein, muss ich dann noch schauen, ob die Gruppe sicher steht, also ob alle sicher stehen. Weil wenn ich bisher nur dich als verletzte Person habe, ist das schon schlimm genug. Aber wenn dann jetzt noch, weil noch wer abrutscht oder zu dir hinrennen will oder weil er hinter einer Kurve steht, auf einem vielbefahrenen Trail auch noch über einen Haufen gefahren wird, dann verschlimmert sich die Situation. Und das ist das Erste, was ich eigentlich verhindern will. Ich will schauen, was ich habe und dann versuchen, dass erstmal nichts weiter Schlimmeres passiert. Dann versuche ich, wie analog zum Auto, die Unfallstelle abzusichern, damit eben nicht noch mehr passiert. Und dann muss ich mir überlegen, wo liegst du eigentlich? Liegst du jetzt mit einer Hand hängend an der Latsche über dem Abgrund und drohst jeden Moment abzustürzen? Oder und ich muss dich da befreien, egal was du für eine Verletzung hast? Oder liegst du sicher in der Wiese, einen Meter neben dem Trail, ohne jegliche Absturzgefahr, dann brauche ich dich auch nicht aus diesem Gefahrenbereich retten, sondern kann mich dann darum kümmern, dir zu helfen.
Wie sichert man, also jetzt wäre gerade für mich noch so der Gedanke, was man auch immer so unter Kumpels dann hört, okay, er flucht noch, du hast gesagt, ich höre dich fluchen, das wäre ja schon Checkbox 1, so nach dem Motto, okay, er flucht noch, so schlimm ist es nicht.
Also du meinst, fluchende Verletzte sind immer die besseren Verletzten.
Sind immer die besseren, ja, genau. wie sichere ich denn eine Unfallstelle? Du hast jetzt, also würde man dann sozusagen, also ein Rad quer auf den Trail legen, ist keine gute Idee. Damit macht man den nächsten, damit provoziert man den nächsten Sturz. Aber angenommen, man weiß, es ist ein vielbefahrener Trail und jemand liegt quasi im Trailbereich und man müsste den jetzt sichern. Wie macht man das?
Also grundsätzlich hängt das davon ab, ob ich alleine unterwegs bin oder mit mehreren. Wenn ich mit mehreren unterwegs bin, dann würde ich zum Beispiel ein oder zwei Personen entgegen der Fahrtrichtung hochschicken, die sich deutlich erkennbar zeigen
machen und
sollen.
Und die Leute bremsen. Und
genau, die Leute bremsen. Wenn ich jetzt alleine bin, kann ich eventuell meinen Rucksack auf den Trail legen, wenn ich vorher das Erste-Hilfe-Pack rausgeholt habe, mein Rad an den Rand legen. So Geschichten. Sobald ich alleine bin, geht es in die Improvisation. Aber im Idealzustand stelle ich jemanden nach oben ab und am besten auch nach unten, dass die Unfallstelle erkennbar ist. Also sozusagen das Warndreieck, das menschliche Warndreieck, was wir natürlich beim Biken nicht im Rucksack dabei haben, das Warndreieck. Deswegen müssen wir versuchen, die Unfallstelle so abzusichern. Genau, das ist leider aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, ist es gar nicht so leicht. Ich war mal in Sölden als Ersthelfer bei einem schweren Sturz. Wir hatten mit zwei Fahrern zwei Kurven oberhalb schon, also jeweils nach einer Kurve den Trail abgesperrt. Dann hatte ich hatte Fahrtechnikkurs, habe noch Hütchen quer über den Trail gelegt und es sind bestimmt 15 Fahrer noch mit einer Mordsgeschwindigkeit an uns vorbei gerast.
Oh weia. Die haben wahrscheinlich gedacht, die Hütchen sind irgendwie ein technisches Schmankerl oder so.
Ich glaube, die haben einfach gar nichts gedacht. Also
okay,
das war eine sehr unangenehme Situation und als Ersthelfer war es auch nicht leicht, dann da gleichzeitig sich um die verletzte Person zu kümmern und doch zu schauen, dass einem selber nichts passiert.
Genau. Also an euch alle da draußen, die zuhört, wenn irgendwas auf dem Trail liegt, was jetzt nicht, was jetzt erkennbar ein Signal darstellen soll, also ein Rucksack oder Hütchen oder vielleicht auch eine grelle Jacke oder irgendwas, nicht einfach drüber fahren, sondern da könnte was kommen, es könnte ein Unfall dahinter kommen, der gesichert werden muss und wo eure Fahrkünste wirklich nicht erforderlich sind in dem Moment.
Ja. Genau, also grundsätzlich bin ich im alpinen Gelände ein Freund des Auf-Sicht-Fahren. Also, dass ich innerhalb meines Sichtfeldes auch anhalten kann. Und ich meine, solange wir draußen sind am Berg, jeder von uns möchte, dass einem geholfen wird, erwarte ich eigentlich auch von jedem Mountainbiker, dass er hilft. Sei es zu fragen, ob man eine Pumpe oder einen Schlauch braucht oder Unfall zu fragen, ob man nicht anderweitig helfen kann,
genau. Ja, der eigene Flow ist schön und gut, aber nicht vergessen, man ist nicht allein und es könnte sein, dass jemand Hilfe braucht. Und helfen macht ja auch Spaß. Ganz kurzer Abschweif zum Thema Klamottenwahl. Bei mir ist es so, ich bin viel allein unterwegs, gerne im Gebirge, auch bei anspruchsvollen Trails. Und ziehe dann eigentlich immer irgendwie mindestens einen Teil an, was irgendwie grell leuchtet. Ich habe so einen Helm, der ist so neon-orange, oder ich habe eine Regenjacke, die auch orange ist. Ist das sinnvoll? Wird man dann schneller gefunden, falls man mal gestürzt ist? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da.
Genau. Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich auf jeden Fall besser, wenn man sowas hat, als wenn man jetzt Blättertarn durch die Gegend fährt.
Da gebe ich dir recht. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark frequentiert der Weg ist, auf dem du unterwegs bist, welche Uhrzeit. Ja. Also eventuell muss ich mir dann auch andere Strategien überlegen. Also
soll ja nur eine Hilfe darstellen.
Ja.
Ja, okay, gut. Also wir haben den Unfall, wir haben den Trail gesichert.
Genau, wir haben Ruhe bewahrt, uns einen Überblick verschafft, was ist überhaupt passiert, haben gehört, du fluchst noch, haben uns überlegt, wo wir stehen sicher, die Gruppe, die dabei ist, steht auch sicher, wir haben die Unfallstelle abgesichert, wir haben festgestellt, du liegst nicht in einem unmittelbaren Gefahrenbereich und jetzt ist das Erste, was ich mache. Ich näher mich dir an und schaue beim Annähern, ob eine stark blutende Wunde vorhanden ist. Das ist vor allen anderen Geschichten. Also wir reden jetzt nicht von Mist, ich habe mich geschnitten, das blutet aber, sondern stark blutend. Also eine stark blutende, spritzende Wunde, wo jeder denkt, okay, das geht nicht lange gut.
Also wenn Schlagaderblutung.
Genau sowas. Also wenn sowas da ist, dann muss ich zuerst die Blutung stoppen. So, das ist die oberste Priorität. Draufdrücken, hochlegen, der klassische Druckverband, wie du ihn vor ein paar Jahren im Führerschein gemacht hast, wenn ich ihn denn da anlegen kann. Ansonsten zumindest draufdrücken, die Person bitten, drauf zu drücken, die verletzte Stelle hochzuhalten und versuchen, dass möglichst viel Blut im Körper bleibt weil das dann doch recht schnell bedrohlich werden kann. Glücklicherweise muss man aber sagen, lebensbedrohliche Blutungen haben wir im Radsport sehr selten. Es gibt wenige Fälle, da kann das schon mal passieren. Ich weiß nicht, ob du das Video von La Réunion von Cedric Garcia kennst.
Nein.
Das kannst du mal bei YouTube eingeben. Ich weiß nicht genau, ob er seinen Lenker in die Femoralarterie bekommen hat oder einen Ast oder sowas. Auf jeden Fall war das eine lebensbedrohliche Blutung. Und er hatte verdammtes Glück, dass die Jungs, mit denen er unterwegs war, Profis waren und dass er da auch, glaube ich, für die Megabalance trainiert hat und dass dadurch die Rettungskette sehr eng und nah bei ihm war. Dadurch hat er es überlebt. Aber das sind Ausnahmesituationen. Also das ist selten. Gott sei Dank, da braucht man auch keine Panik machen. Und wenn ich so eine starke Blutung habe, da weiß jeder, das machen wir alle, sobald ich mich geschnitten habe und es blutet, drücke ich als erstes drauf. Und das wird man in der Situation auch machen. Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, wovon wir ausgehen oder was wir hoffen, dann versuche ich, Kontakt mit dir aufzunehmen. Wenn ich dich kenne, brauche ich mich nicht vorstellen. Wenn ich allerdings jetzt fahre auf meiner Feierabendrunde und sehe ein neon-orangener Helm am Wegesrand liegen, dann gehe ich natürlich dahin, stelle mich kurz vor und frage, ob du Hilfe benötigst und was passiert ist, um festzustellen, ob du überhaupt ansprechbar bist oder nicht. Das ist so der nächste Checkpunkt. So, wenn du, ja?
Kurze Frage, weil ich hatte das tatsächlich mal, dass genau an dem Punkt irgendwie für mich das auch schon so ein bisschen eine Situation wurde. Ich hatte auch, habe einen Sturz miterlebt und derjenige war wirklich, den hat's richtig zerlegt und der wollte sofort weiterfahren und ich bin ja kein Profi, aber ich musste dann sehr dominant werden und dann direkt mal sagen, nee, sorry, wir warten jetzt einfach mal 5 Minuten und quatschen ein bisschen und dann gucken wir, wie es dir geht und wenn du dann irgendwie in Ordnung bist, dann kannst du weiterfahren, aber so würde ich dich jetzt ungern hier auf den Trail lassen, auch wenn der irgendwie schön verblockt und technisch ist, aber du hast dich gerade richtig zerlegt und warte erstmal eine Minute. Also der hatte irgendwie auch große Platzwunde am Bein, das blutete richtig, das war jetzt keine schlimme Wunde, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, entweder muss sich jetzt was beweisen oder keine Ahnung wem oder mir, auf jeden Fall wollte der unbedingt sofort weiterfahren und da habe ich gedacht, das sieht irgendwie komisch aus, das machen wir jetzt nicht. Und der war dann auch ganz froh, weil nach 5 Minuten fiel ihm dann auch auf, dass ihm schlecht ist, der hatte keine Gehirnerschütterung, glaube ich, aber der hat sich dann hingesetzt, hat was getrunken und nach 5 Minuten ist er dann bedröppelt den Trail runtergehoppelt und hat beschlossen, der Tag ist wohl zu Ende für heute. Aber wäre das auch, soll man dann auch, also habe ich das sozusagen richtig gemacht, dass ich gesagt habe, nee, Kollege, jetzt erstmal nicht? Oder wie würdest du das sagen?
Absolut. Also das ist wichtig. Okay. Solange du ja nicht weißt, was die Person hat, lasse ich sie auch nicht weiterfahren. Ich meine, jeder von uns kennt das, wir sind gestürzt, das ist ärgerlich, vielleicht fahren wir noch in der Gruppe, dann ist uns das noch unangenehm, wenn wir gestürzt sind und dann wollen wir eigentlich weiterfahren, um möglichst wenig, soll man sagen, Aufwand zu betreiben für alle anderen. Und wenn du im Rennen bist und du hast die Startnummer am Lenker, dann ist dir auch herzlich egal, was los ist, du bist mit Adrenalin bis zur Unterlippe vollgepumpt und dann springst du aufs Rad und fährst wieder los, das sieht man ja auch im Downhill World Cup. Jeder von uns würde da erstmal liegen bleiben, wahrscheinlich eine halbe Stunde, und die springen aufs Rad und los geht's. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Deswegen müssen wir halt Ruhe bewahren und uns versuchen, erstmal einen Überblick über die Verletzungen zu machen. Wenn ich jetzt weiß, dass du gestürzt bist, dann gehe ich also von einer Sturzverletzung erstmal aus. Und dann versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann muss ich mir einmal über den quasi dich, das ist immer so der unangenehme, aber professionelle Teil, dich einmal bitten, ich frage dich, wo tut es dir denn weh? Du sagst ja hier mein Handgelenk, dann ist es natürlich klar, dass ich mir einmal das Handgelenk anschaue und dir das Gefühl auch gebe, dass ich dich verstanden habe. Aber trotzdem, das ist ganz wichtig, dass du dich aufgehoben fühlst. So, und dann trotzdem würde ich dich dann als nächstes bitten, und sagen, du Christian, das war jetzt ein solider Sturz. Lass mich doch einmal schauen, ob wir nicht noch irgendeine andere Verletzung übersehen. Wenn du nichts weiter hast, ist es sehr schön, aber lass mich das einmal machen. Und dazu würde ich jetzt einmal den Bodycheck machen. Und dann würde ich versuchen, systematisch einmal deinen Körper abzutasten. Das hat auch nichts mit dem Bedürfnis, dich näher kennenlernen zu tun, sondern das ist ein professionelles
ja, ja. Abtasten. Ja, ja, das sagen die immer.
Ja, ja, genau. Und da versuche ich eben zu schauen, dass ich keine andere Verletzung übersehe. Mhm. Also als Beispiel, ich habe als Lehrbeauftragter an der Sportschule Köln gearbeitet, im Radsport, über viele Jahre. Und da hatte ich einen Studenten, der sich von seinem Mountainbike verabschiedet hat, mit relativ langer Flugphase. Und er saß da, alles in Ordnung, tut nichts weh. Bist du dir sicher? Ja, ja, gar kein Problem. Okay. Und er bleibt da mal sitzen. Nee, nee, wir können weiterfahren. Ja, ja, bleib da mal bitte sitzen. Und dann, mir tut nichts weh. Und dann habe ich versucht, ruhig mit ihm zu reden. Das Schlüsselbein konnte man durchs T-Shirt schon sehen, dass das nicht gerade stand, das rechte. Da meinte ich, ja, wenn du meinst, das ist alles in Ordnung, dann kannst du denn alles bewegen. Beweg mal deinen Arm. Ja, ja, passt. Und den anderen. Ja, passt. Alles gut. Hat aber beide Male den linken Arm bewegt und hat das Schlüsselbein rechts überhaupt gar nicht gemerkt. Also weil der so unter Schock stand.
Okay.
Und das hat man häufig. Also jetzt als Beispiel, keine Ahnung, du bist Profi-Pianist und hast dir was an der Hand getan, dann wird dich das wahrscheinlich in dem Augenblick mehr stressen, als wenn du dir, keine Ahnung, eine Rippe gebrochen hast oder sowas. Mhm. Das hängt ja immer so von der individuellen Wahrnehmung ab. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns den Überblick verschaffen. Dann fange ich halt beim Bodycheck am Kopf an, über den Kopf, Brustkorb, Bauch, Becken, Beine, checke ich dann auch noch die Arme ab. Und dann weiß ich, ob da noch mehr da ist, was weh tut. Und die Sachen, die ich da zuerst teste, das sind immer große Blutungsräume, wo ich weiß, okay, jetzt, wenn da was ist, dann wäre es schlecht. Also.
Wie funktioniert das Abchecken? Also drückst du dann vorsichtig oder ist das nur eine Sichtkontrolle?
Nee, also als erstes ziehe ich mir Handschuhe an, meine Einmalhandschuhe. Das ist wichtig, weil jetzt sehe ich ja erstmal noch keine blutende Wunde, aber es kann ja sein, dass wir die übersehen haben und dass ich die erst beim Abtasten feststelle. Und da ist der Selbstschutz an erster Stelle, deswegen ziehe ich mir die Handschuhe an und dann taste ich.
Ja? Bitte? Wenn ich jemanden mit einer Schlagaderblutung sehe, die da schön rhythmisch durch die Luft spritzt, auch Handschuhe anziehen oder muss ich dann sofort ran?
Also
nach Möglichkeit. Handschuhe also, natürlich.
Aber nach Möglichkeit sollten die Handschuhe griffbereit sein. Man muss natürlich auch sagen, solange du keine Verletzung an deiner Hand hast und deine Haut geschlossen ist, dann hast du ja auch erstmal kein Infektionsrisiko, wenn du dir danach nicht ins Gesicht packst, wie auch immer. Das ist natürlich sehr schwierig. Im Rettungsdienst ist es leicht. Da weiß man, man fährt zu einem Unfall hin und hat dann schon die Handschuhe an, bevor man aus dem Auto aussteigt. In der Kameradenhilfe ist es natürlich was anderes draußen am Berg. Aber nach Möglichkeit Handschuhe anziehen und versuchen, solange du jetzt, sagen wir, du hast eine stark blutende Wunde am Bein oder am Arm, bitte ich dich selber drauf zu drücken. Und dann hole ich mein Verbandsmaterial raus und ziehe mir die Handschuhe an.
Genau. Also den Rucksack, mit dem man den Trail blockiert hat, direkt, wenn man sich von dem Rucksack entfernt, Erste-Hilfe-Set rausnehmen, damit man nicht zum Verletzten läuft,
feststellt, genau, ich muss
das Erste-Hilfe-Set holen, dann muss man wieder zurücklaufen.
Ja, ne? Genau. Ja. Also das ist schon wichtig. Also
ja,
genau. Okay. Aber da können wir ja gleich nochmal beim Thema Erste-Hilfe-Set draufkommen. Genau, also zum Bodycheck, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich muss die Person abtasten. Ich schaue mir das nicht nur an. Ich sage jeweils, was ich mache. Du, Christian, zieh dir einmal kurz den Helm aus, wenn das für dich in Ordnung ist, oder kannst du dir selber den Helm ausziehen und dann taste ich einmal kurz deinen Kopf ab. Taste ich den Kopf ab, dann gehe ich runter zur Halswirbelsäule. Das ist dann kein Streicheln, sondern wirklich ein Abtasten, auch beim Brustkorb, weil ich ja wissen will, ob du was hast. Genau. Da, Und damit gehe ich einmal dann den Körper durch. Das ist jetzt sehr schwierig, das quasi ohne Bild zu erklären. Das machen wir in unseren Kursen, machen wir das sehr ausführlich. Und dann habe ich mir ein Bild gemacht, weiß jetzt dein Handgelenk, damit ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ansonsten hast du ein paar kleine Schrammen. Und da muss ich mir natürlich überlegen, was mache ich jetzt? Und bei einem gebrochenen Handgelenk weiß ich ja, dass du die Tour so nicht mehr fortsetzen kannst. Und dann würde ich mich für die Rettung entscheiden. Dann setze ich den Notruf ab und bis dann die Rettung kommt, kümmere ich mich um die Wundverbände, versuche deine Verletzungen zu versorgen, das Handgelenk ruhig zu stellen, dass das möglichst für dich angenehm ist und bleib bei dir. Und dann kommt das Wichtigste, ich kümmere mich um deine psychische Betreuung. Das heißt, ich vermittle dir, dass ich für dich da bin, bis die Rettung kommt. Und warte mit dir gemeinsam auf die Rettung. Und vor allen Dingen kümmere ich mich um das Wärmemanagement. Sobald du stehst unter Stress, bist geschwitzt und bewegst dich dann nicht mehr, dann ist es wichtig, dass ich auch im Sommer schaue, dass deine Körpertemperatur erhalten bleibt oder auf normalem Niveau bleibt nach Möglichkeit. Genau, und dann warte ich auf die Rettung.
Wie mache ich das mit der Körpertemperatur? Muss ich dann wirklich die Rettungsdecke rausholen?
Genau.
Also selbst wenn ich das Handgelenk gebrochen habe und jetzt nicht bei Schnee und Eis auf dem 3000er unterwegs bin, dann ist die Rettungsdecke immer gut, wegen Schock.
Ja, das hat jetzt erstmal nichts mit einem Schock zu tun. Grundsätzlich, okay, also sobald du dich jetzt halt nicht bewegst, wird dir kalt. Und wenn du, also das wird uns ja auch generell, wenn wir uns weniger bewegen. Aber wenn du verletzt bist, dann ist der Kreislauf ja schon in einem Ausnahmezustand und dann kühlst du noch schneller aus. Und das Wärmemanagement ist extrem wichtig, auch gerade bei Blutungen, weil die Körpertemperatur einen Einfluss auf die Blutgerinnung hat. Also das heißt, die Blutungen hören schneller auf, wenn der Körper warm bleibt.
Genau. Ist das auch im Sommer so? Also wenn ich jetzt wirklich bei, also diesen Sturz, über den wir jetzt ja gerade reden, den hatte ich irgendwie bei, ich glaube, das waren echt so 37 Grad, das war Hochsommer in Ligurien und müsste ich da auch dann eine Rettungsdecke um mich rumlegen oder ist das dann, könnte ich mich da auch überhitzen?
Also grundsätzlich geht's ums Wärmemanagement. Das bedeutet natürlich, wenn dir das in Ligurien auf so einer dürren Wiese irgendwo in der prallen Sonne passiert, kann es auch sein, dass ich mich nicht um deinen Wärmeerhalt kümmern muss, sondern darum mich kümmern muss, dass du vor Sonne geschützt wirst. Also ich muss halt dieses Thema Wärme konstant auf dem Schirm haben und muss dich die ganze Zeit auch immer fragen, auch wenn wir uns vielleicht anfangs dafür entscheiden, dass dir ausreichend warm ist. Aber es kann ja auch sein, dass Wind dazukommt. Und wenn die Körpertemperatur einmal gesunken ist, dann ist es halt schwierig, die wieder hochzukriegen, weil die Rettungsdecke nicht wärmt, sondern die reflektiert die Körperwärme. Und dazu muss ja auch Körperwärme da sein. Genau. Also, aber das sollte man nach Bauchgefühl machen. Das ist wichtig, dass man das weiß. Aber solange du jetzt noch ansprechbar bist, dann kann ich dich auch die ganze Zeit fragen. Und wenn ich dann merke, das ist aber gar nicht so gut gerade oder das dürfte kälter sein, als es sich anfühlt, dann nehme ich die Rettungsdecke. Genau.
Weil ich diesen Sturz noch so präsent habe und der vielleicht auch irgendwie von unseren Zuhörern nachvollzogen werden kann, die schon mal einen heftigeren Sturz hatten, frage ich da jetzt einfach nochmal weiter, weil es doch so ein bisschen bei mir in Erinnerung ist, obwohl es schon 2 Jahre her ist, aber es war sehr einprägsam. Ich bin gestürzt und ich habe irgendwie so festgestellt, okay, ich habe erstmal so, das Lustige war, das war das erste Mal, dass ich gestürzt bin und ich wusste, okay, jetzt hast du dir was gebrochen. Und ich wusste aber erstmal nicht wo, aber ich hatte wirklich so vom Gefühl her waren an meinem Körper so verschiedene so Alarmzonen, so düt, 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 hatte ich so, das war wirklich so ein bisschen wie in so einer Animation. Und ich wusste aber linkes Handgelenk, okay, da ist richtig düt, da ist jetzt richtig Alarm. Aber ich habe trotzdem alles mal so angeguckt kurz. Das Fahrrad habe ich tatsächlich zum Schluss erst angeguckt. Man sagt ja immer, Mountainbiker rennt zuerst zum Rad, um zu gucken, ob da was kaputt ist.
Ja gut, aber du sitzt aber ja Helm auch, als Redakteur sitzt du ja auch an der Quelle. Du gehst ja nur in den Redaktionskeller und nimmst das nächste Rad.
Ja, so ungefähr. Es war tatsächlich mein Privatrad. Das war natürlich ärgerlich. Ja, der Helm war kaputt. Der hatte wirklich einen richtigen Dötsch. Mein Protektor war auch zerrissen, also Knieprotektor. Und Trikot und so ein paar Prellungen am Brustkorb und so, das wusste ich, das habe ich irgendwie gespürt, aber ich wusste irgendwie, Handgelenk hat einen mitgekriegt, habe das angeguckt und merkte, okay, ich kann es nicht mehr bewegen. Und das Lustige war dann, dass ich dann 5 Minuten lang total gezittert habe. Was ist das denn? Obwohl es super warm war. Ist das dann Adrenalin oder ist das schon ein Schock? Oder
ja, das geht dann in diese Schockrichtung, genau. Mhm.
Also das mir ist, wurde so kreislaufmäßig irgendwie, mir wurde irgendwie ganz, ganz kalt und warm zugleich und ich fing irgendwie an zu zittern. Ja. Und das hat sich dann nach 5 Minuten auch wieder erledigt, aber 5 Minuten lang dachte ich so, wow, das ist jetzt irgendwie komisch.
Genau, und das ist dieser Schock nach dem Sturz. Ja. Mhm. Definitiv.
Und das was macht man da? Also ich habe mich, glaube ich, hingesetzt und mal kurz gewartet.
Genau, und dann hast du auch schon unterwegs, dann hast du auch schon alles richtig gemacht. Also okay. Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, unser Körper weiß schon ganz genau, was wir wann zu tun haben. Und du hast ja selber gesagt, du hast gemerkt, da stimmt was nicht. Und jetzt setze ich mich erstmal hin. Und ob du jetzt alleine da warst oder jetzt ein Ersthelfer, also beide hätten in der Situation das Gleiche gemacht und gesagt, Christian, jetzt setze ich mal hin und jetzt versuchen wir tief durchzuatmen und dann schauen wir weiter. Wenn du in der Situation natürlich losrennst, dann kann es natürlich auch sein, dass der Kreislauf komplett zusammenbricht und dass du dann halt umkippst. So, und deswegen ist es halt so wichtig, diese Ruhe auszustrahlen, dem Verletzten auch zu sagen, so jetzt setz dich mal hin und ich bleib bei dir, damit da eben nicht noch mehr passiert. Das kann durchaus passieren. So, aber du hast da, das ist natürlich so das Horrorszenario. Schwerer Sturz alleine ist gar nicht gut. Also ich kenne das auch zu gut. Und da ist es sehr, sehr schwierig, Ruhe zu bewahren. Also das ist dann schon gut, wenn man das kann. Aber wie du schon sagtest, man neigt dann auch zu Entscheidungen, die vielleicht in der Retrospektive nicht mehr so getroffen werden, wie dieses Querfeldeinrennen irgendwohin.
Ja, also das war tatsächlich so, dass ich in dem Moment jetzt auch gar nicht hätte losgehen können, weil ich halt einfach gespürt habe, okay, der Körper will mir jetzt gerade was sagen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt loslaufe, dann bin ich so wackelig auf dem Bein, dass ich mich entweder nochmal hinlege und dann wahrscheinlich auf die kaputte Hand falle, was dann auch ganz schlecht ist. Aber ich bin dann halt auch querfeldein. Ich habe dann auf dem Navi geguckt, wo ist die nächste Straße und bin dann querfeldein dahin und habe dann zum Glück festgestellt, okay, es geht jetzt nur noch 6 Kilometer oder 7 Kilometer die ganze Zeit bergab. Ich lasse mich einfach rollen bis zum nächsten Ort und bin dann da auch relativ schnell dann zum Campingplatz und ins Krankenhaus gekommen. Aber okay, wie macht man es denn? Du hast ja jetzt schon die gesamte Rettungskette sehr schön beschrieben, mit viel Betreuung und so weiter. Wie macht man es denn, wenn man in einer Gegend ist, wo, ja, also die jetzt für einen selbst, wo man sich denkt, wie soll denn hier ein Retter hinkommen? Also kommen die überall hin oder gibt es auch Stellen, wo man jetzt sagen kann, ich kann hier einen Notruf absetzen, aber da kommt sowieso keiner an oder der kommt vielleicht erst in 2 Stunden hier hin?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir das Glück haben in Europa, dass überall die Rettung hinkommt. Es ist, wie du schon sagst, eine Frage der Zeit. Das ist natürlich der unangenehme Aspekt. Aber wir haben in Deutschland das Glück, dass das Rettungswesen so gut ausgebaut ist und dass die Profis da am Werk sind und dass die dich überall aus jeder Lage rausholen können. Natürlich hängt das davon ab, also erstmal müssen sie ja alarmiert werden. So, das ist das größere Problem. Aber wenn ich einmal einen Notruf abgesetzt habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich auch gefunden werde. Es ist eine Frage der Zeit, aber ich werde, also mit der Gewissheit können wir dankbarerweise durchs Leben gehen, dass wir in Deutschland Hilfe, dass uns Hilfe erreichen wird.
Hm. Also, weil ich frage einen Freund von mir, der ist Gravelbiker, der ist eine Tour gefahren und hat durch ein Schlagloch auf einer Orbitstrecke, ist er so unglücklich gestürzt, dass er sich den Oberschenkel gebrochen hat und hat dann auch den Notruf gerufen und die kamen auch, aber er hat auch wirklich gehört, wie die ihn gesucht haben und an ihm mehrfach vorbeigefahren sind. Ja. Und er denen dann wirklich sagen müsste, nee, ich habe euch schon gehört, Leute, ihr müsst wieder zurück, ich lieg da und da irgendwie. Und das hat dann wirklich einen Moment gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Aber wie ist es denn, angenommen, derjenige, der liegt, ist nicht ansprechbar. Was macht man dann? Wartet man dann, weil er vielleicht bewusstlos ist?
Das sind ja jetzt zwei verschiedene Themen, die du gerade.
Ja, das war jetzt eben nur
das eine. Ist ja, genau, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil wir uns mit dem Thema Notruf auch auf jeden Fall beschäftigen sollten und wissen sollten.
Okay, also das machen wir erstmal Thema Notruf.
Genau, und dann können wir vielleicht dann kommen wir am besten zu dem nicht ansprechbar. Also das Thema Notruf, grundsätzlich ist es so, mittlerweile die modernen Handys, also mit Android oder iOS Software, übermitteln, wenn ich es nicht bewusst ausgeschaltet habe, übermitteln meinen Standort, wenn ich den Notruf die 112 wähle. Mhm. Das ist auch keine App, sondern das ist
automatisch. Einfach,
das ist drin. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was du für, ob du ein Android-Handy hast oder ein iOS.
Ich habe Android und ich habe mein GPS aber immer aus.
Genau. Und wenn du, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt in die Einstellungen da reingehen. Aber das automatisch wird das dann angeschaltet. Das ist in dieser Einstellung drin. Ich muss das ich muss das wirklich bewusst ausgeschaltet haben. So, das kann, also da habe ich schon mal die Hoffnung, dass mein Standort übermittelt wird. Und dann wiederum wissen die Rettungskräfte auch, wo sie hin müssen. Genau, und ansonsten, wenn...
Jetzt muss ich nochmal fragen. Also ich habe GPS standardmäßig immer aus, einfach um Akku zu schonen, aber wenn ich einen Notruf absetze, schaltet diese Funktion das GPS an? Habe ich das richtig verstanden, oder?
Genau, ja. Für diesen Notruf. Genau. Man muss dazu sagen, das muss dann natürlich auch von der Rettungsstelle angenommen werden können. Das heißt, die Software muss das annehmen und es muss auch übertragen werden können. So, das ist leider noch nicht so, dass das immer klappt. Das heißt, als Biker sollte ich natürlich grundsätzlich wissen, wo ich mich bewege, damit ich den Notruf auch zielgerichtet absetzen kann. Also Notruf absetzen und dann ist die wichtigste Information, wo bin ich überhaupt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Tirol, Südtirol oder Bayern bin, dann gibt's die App SOS EU Alp. Das ist eigentlich die App, die jeder Outdoor-Sportler auf seinem Handy haben müsste. Auch unabhängig davon, ob er in den drei genannten Ländern ist. Das ist die einzige App, mit der ich in Tirol, Südtirol und Bayern den Notruf aus der App wählen kann und gleichzeitig automatisch an die Leitstelle mein Standort übermittelt wird. Mhm. Kann ich nur sehr empfehlen und die sollte man drauf haben. Und wenn ich außerhalb dieser Regionen bin, kann ich trotzdem innerhalb dieser App sobald ich die öffne, wird mir mein Standort angezeigt. Also da kommt direkt, wenn ich die App öffne, kommt bei dir dann die Meldung, Standort Übermittlung anschalten. Dann gehst du auf Ja und dann werden dir deine Koordinaten angegeben. Und dann kannst du auch,
wenn du den... EU-Alp.
Genau.
Funktioniert ja auch für Italien.
Für Südtirol. Genau.
Für Südtirol.
Genau, also deinen Standort zeigst du dir.
Ich habe gerade aufgerufen.
Genau, das wird jetzt ein bisschen dauern bei dir, weil du auch noch gleichzeitig Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, du musst deine ganzen Personalien angeben, damit die funktioniert. Und wenn du den Notruf darüber absetzt, dann ist das sozusagen ein All-Inclusive-Notruf. Also ich hatte schon mal damit den Notruf abgesetzt. Das war in der Zugspitz-Arena. Ich bin vorbeigekommen an ein paar Jungs, die am Trailrand saßen und das sah nicht so aus, als ob die da Pause machen würden und war ein Schlüsselbeinbruch. Und dann habe ich halt über die App den Notruf abgesetzt und dann wurde ich direkt mit Namen begrüßt. Dann wurde ich gefragt, ob ich denn den Notruf über die App abgesetzt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann haben die mich gefragt, wo ich mich denn befinde. Und dann habe ich dann habe ich sie gefragt, ob sie das nicht eigentlich wissen müssten, weil das ja das Ziel der App ist. Also wir hatten, die Jungs hatten keine, der Verletzte hatte keine Schmerzen, das war alles im grünen Bereich. Und dann sagten sie, ja, wissen wir, aber wir müssen das trotzdem abgleichen. Dann habe ich gesagt, wo wir sind. Und dann meinte, ja, gut. Dann haben sie noch gefragt, ob sie mit dem Hubschrauber anfliegen können. Das war auf ein freies Feld, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gefragt, wie viel Akku ich noch habe. Dann habe ich denen die Prozentzahl gesagt. Daraufhin sagten sie, okay, wir werden, sollte sich der Zustand verschlimmern, rufen Sie bitte nochmal an, ob ich irgendwelche Fragen habe zum Bereich Erste Hilfe, ob Sie mir noch weiterhelfen können. Wenn nicht, bitte keine ausgehenden Gespräche führen. Es wird Sie in wenigen Minuten die Bergwacht anrufen. Dann hat mich wenige Minuten später die Bergwacht angerufen. Die hat dann gesagt, wir haben den Standort übermittelt bekommen von der Leitstelle. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Haben Sie noch Fragen? Und ich gesagt, nein, alles in Ordnung. Gut, kurz vorher melden wir uns nochmal. Dann hat die Polizei angerufen, hat gefragt, ob sie meine Daten als Zeugen aufnehmen dürfen. Habe ich auch gesagt, gerne. Und kurz danach rief die Bergwacht wieder an. Wir sind in 2 Minuten da. Ihr müsstet uns schon hören. Und besser geht's nicht. Also mittlerweile gibt's echt gute Möglichkeiten. Vorausgesetzt, ich kann den Notruf absetzen und habe Netz. Das ist das Wichtigste. Genau.
Ja. Klingt auf jeden Fall sehr professionell. Was ist denn, wenn ich nicht weiß, wo ich bin? Wenn die mich fragen, dann sage ich irgendwo in der Gegend so und so. Das, was man halt weiß.
Genau. Also letztlich muss man unterscheiden, wo man sich befindet. Wenn wir jetzt hier in Bayern, wenn ich den Notruf wähle über die 112, dann komme ich zur integrierten Leitstelle. Die nehmen die Sachen auf und dann würden die mich an die lokale Bergwacht und Bergrettung. Die würde sich dann bei mir melden. Und die Jungs von der Bergwacht, die wissen ganz genau, wie jeder Stein aussieht und die fragen einen so lange, bis sie ungefähr eine Vorstellung haben, wo man ist. Ansonsten, wenn gar nichts geht, gibt es auch noch die Möglichkeit der Funkzellenortung Ortung und dann kann die Leitstelle dich orten oder es gibt auch die Möglichkeit des sogenannten Smart Locators, dann schicken sie dir an dein Handy eine SMS, die du beantworten musst und dann haben sie Zugriff auf deinen Standort.
Genau. Was ist denn, wenn ich keinen Empfang habe?
Also, du musst...
Schlecht.
Ja, genau, das ist schlecht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äußerst unangenehm. Also grundsätzlich solltest du, wenn du jetzt auf dein Handy schaust, siehst du ja normalerweise oben links, ob du Netz hast oder nicht. Mhm. Und wenn du Netz hast, dann kannst du auch ganz normal telefonieren. Wenn du oben kein Netz hast, kannst du über deinen Sperrbildschirm die Notruffunktion des Handys aufrufen. Mhm. Also du hast ja gerade die App runtergeladen, also ich gehe ja davon aus, dass du dein Handy in der Hand hast. Wenn du jetzt also über deinen Sperrbildschirm gehst, siehst du irgendwo den Punkt Notruf. Das kann ich auch von deinem Handy aus machen, ohne dass ich deinen PIN kenne oder deine Face-ID, weiß der Geier was. Mhm. Und dann wählt sich das Handy in das stärkste vorhandene Netz ein. Also das heißt, nicht mehr über deinen Provider, sondern in ein verfügbares Netz und setzt dann darüber den Notruf ab. Das heißt, solange ich kein Netz habe von meinem Provider, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht den Notruf absetzen kann. Und der Notruf hat immer Vorrang. Also jetzt, du gehst in der Silvesternacht biken und dein Sturz passiert um 0.10 Uhr, Neujahr sozusagen, und das Handynetz ist überlastet, weil alle sich ein frohes Neues wünschen wollen. Wenn du dann allerdings den Notruf wählst, fliegt woanders ein Privatgespräch aus der Leitung raus, dass du telefonieren kannst. Also der Notruf hat immer Vorrang und dann kannst du auch den Notruf absetzen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann solltest du die Handys der Mitfahrer checken. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann solltest du versuchen loszuziehen oder jemanden loszuschicken, je nachdem, mit wie vielen Personen ihr unterwegs seid.
Also 112 für Deutschland.
Für europaweit gilt das.
Europaweit, weil ich mal irgendwie gelesen habe, dass, also ich frage immer wieder Italien, weil da bin ich gerne unterwegs, da ist 118 irgendwie.
Du kommst, also mit der 112 kommst du auf jeden Fall immer durch.
So, immer,
das ist, okay. Das ist wichtig, das zu wissen, europaweit.
Okay.
Und dann hast du natürlich regionale Notrufnummern, sei es von der Bergwacht vor Ort oder im Bikepark oder sowas, wo du wesentlich schneller zu den Rettungskräften kommst, die lokal vor Ort sind. Aber wenn du, da musst du dich informieren, ob du eventuell eine Ländervorwahl brauchst. Also, keine Ahnung, du bist jetzt in Sölden im Bikepark, da hast du auf den Bikepark-Karten überall auch die Notrufnummer von der Bergwacht Sölden.
Auf den Schildern, ne? Die auch
genau.
Da, ja.
Aber da musst du dann die Ortsvorwahl, also die Ländervorwahl, die 0043, musst du dann vorwählen. Und das ist so der Nachteil. Aber es bietet sich halt an, in der Region, in der ich bin, mich zu informieren, was denn die Rettungskräfte vor Ort sind. Und normalerweise hat jeder Bikepark oder jede Bike-Region, keine Ahnung, sagen wir Molveno, Anderlo, das ist ja auch eine quasi eine Bike-Region mit Bikepark-Charakter, die haben ihre lokalen Rettungsnummern, die sie auch empfehlen, weil die halt dann wiederum die Trails kennen und dich schneller sozusagen finden können. Nichtsdestotrotz reicht der internationale Notruf, die 112, reicht auch.
Für den Notfall reicht auch.
Genau.
Okay.
Ja. Genau.
Gut. Notruf haben wir.
Dann switchen wir jetzt zum Thema nicht ansprechbar.
Genau. Angenommen, es ist so, du kommst auf jemanden zu und du sagst Hallo und der antwortet nicht. Was ist dann zu tun?
Also grundsätzlich sollte ich nicht nur Hallo sagen, sondern ich sollte ihn auch noch anfassen. Also schütteln.
Schütteln?
Aber ja, also nicht hochheben und schütteln, sondern mit beiden Händen am, an den Schultern anfassen und wirklich, als ob du jemanden aufwecken willst. Also stell dir mal vor, also ich kenne es natürlich persönlich nicht, du ja wahrscheinlich auch nicht, aber es gibt ja Leute, die haben schon mal zu viel getrunken und sind eingeschlafen. Und wenn man so jemanden wecken will, so ungefähr solltest du versuchen, dich einer bewusstlosen Person zu nähern. Hallo? Hallo? Mhm. Kannst du mich hören? Hallo? Und dann packe ich ihn an den Schultern an. Und wenn er dann immer noch nicht reagiert, dann weiß ich, okay, die Person ist nicht ansprechbar weggetreten. Genau. Wenn er da nicht antwortet. Und dann habe ich eine lebensbedrohliche Situation. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die Atmung vorhanden ist oder nicht. Die eine bewusstlose Person ist immer in einem kritischen Zustand. Und deswegen wähle ich dann auf jeden Fall als erstes den Notruf, beziehungsweise würde den Notruf delegieren. Also wenn wir jetzt, wir beide gehen Mountainbiken und finden eine bewusstlose Person am Wegesrand, dann würde ich dahin gehen und stelle fest, okay, die Person ist nicht ansprechbar. Und dann sage ich, Christian, bitte, kannst du dich um den Notruf kümmern? Weißt du, wo wir sind? Und dann gehe ich davon aus, dass du, wenn du mir sagst, ja, du machst das, dann kümmere ich mich weiter um die verletzte Person. Und wenn der Notruf dann abgesetzt ist, dann kontrolliere ich als nächstes die Atmung, weil ich feststellen will, ob die Person atmet oder nicht. Atmet sie? Normale Atmung vorhanden? Dann ist das natürlich der schönere Fall. Dann lege ich die Person in die Seitenlage, die du ja auch noch aus deinem Führerschein kennst.
Die kennt man ja.
Genau, Seitenlage und kontrolliere weiterhin engmaschig die Atmung. Also mehrfach in der Minute kontrolliere ich die Atmung, indem ich dann die Hand noch auf den Bauch der verletzten Person lege und auch höre, fühle und sehe, ob die Person atmet und kümmere mich um den Wärmeerhalt, bleibe bei der Person dabei und warte auf den Rettungsdienst. Ist keine normale Atmung vorhanden, dann muss ich mit der Reanimation beginnen. Das ist natürlich das Horrorszenario, wenn das am Berg passiert.
Hattest du das schon mal?
Gott sei Dank noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt mir auch am Berg erspart, weil das dauert halt lange, bis die Bergwacht kommt, selbst oder die Rettung. Selbst wenn alles perfekt läuft, bin ich da wahrscheinlich meine Viertelstunde mindestens alleine auf mich gestellt. Und das ist eine Situation.
Das sind sehr lange, 15 Minuten dann.
Genau, die man nicht braucht.
Genau. Ich war jetzt schon dreimal dabei, wenn bei Stürzen Leute bewusstlos waren. Ja. Von 10 Sekunden bis 2 Minuten tatsächlich. Ja. Wenn derjenige wieder aufwacht, was tut man dann? Also wenn der wieder zu sich kommt.
Ruhe ausstrahlt. Hört sich
Ruhe ausstrahlt. Hört
sich, okay, also, das kannst du, also wenn du, also wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, ist Ruhe ausstrahlen im Bereich der Ersten Hilfe immer, immer das Richtige. Also das heißt,
was zu trinken geben?
Die Person ist ja erstmal, kommt sie wieder zu sich und dann gebe ich ihr erstmal das Gefühl, dass ich für sie da bin. So, und dann versuche ich mit ihr zu reden. Weißt du, was passiert ist? Was tut dir weh? Und versuche festzustellen, versuche auch mit der Person zu reden und festzustellen, was sie hat. Und dann, dann muss ich halt schauen, was ich weitermache. Aber grundsätzlich, wenn die Person bewusstlos war und das über mehrere Minuten, kann ich davon ausgehen, dass da irgendeine Beeinträchtigung ist. Da wird wahrscheinlich ein ordentlicher Aufprall gewesen sein. Und dann hat die Person meine absolute Aufmerksamkeit verdient. Genau. Und wenn ich dann die Person wieder habe und sie redet, dann mache ich natürlich wieder weiter mit dem, die Person ist ansprechbar. Also ich mache den Bodycheck, gucke, was sie sonst noch alles hat, kümmere mich um die Verletzung und den Wärmeerhalt und dann bleibe ich bei ihr. Genau.
Das Lustige war, bei all diesen drei Leuten, die wollten dann sofort weiter. Die hatten es ganz eilig. Das war wirklich so ein bisschen, das war fast so ein bisschen lustig, weil man sich dachte so, also man musste wirklich dann sagen so, nein, du warst 2 Minuten lang weg, du bleibst jetzt sitzen und wir entspannen uns jetzt mal und gucken irgendwie überhaupt, wie es dir geht. Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Das war tatsächlich in dem einen Fall auch möglich, weil das war in der Ecke Bad Wildbad und da ist ein Testfahrer von uns, hat einen Sprung ein bisschen zu hoch gezogen und ist in der Luft, hat er sich quergestellt und ist seitlich im Fallen auf einen Stein mit dem Helm geknallt. Hey, hey, hey. Der Helm war kaputt. Der Mann war kurz weg, aber er ist wiedergekommen und hat es dann wahnsinnig eilig und das war irgendwie so irgendwie auch ganz lustig. Also es war eigentlich nicht lustig, aber es war letzten Endes dann.
Aber da sieht man mal, wie pflichtbewusst eure Tester sind.
Wahnsinnig pflichtbewusst, natürlich. Ja. also diese drei Stürze sind alle gut ausgegangen, aber wenn ihr da draußen jetzt zuhört und bei euch in der Gruppe hat jemand mal, ist bewusstlos kurz und möchte danach unbedingt weiter, dann sagt nicht, alles klar, wir wollen eigentlich auch weiter und bremst uns bitte nicht aus, sondern kümmert euch um ihn.
Ich gehe davon aus, dass die nötige Reife da vorhanden ist ab einem gewissen Alter. Ich habe auch schon bei Jugendlichen erlebt, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, weil die Person immer das Gleiche gesagt hat. Und also das ist dann wie so eine hängengebliebene Schallplatte. Das kann durchaus mal sein. Die fragen immer das Gleiche. Und das ist eben leider sehr ernst und eben nicht kein lustiges Thema. Hm. Und da muss ich halt wirklich versuchen, da ist dann was mitgenommen, dass es so weit kommt. Und deswegen hat die Person absolute Betreuung und Zuwendung verdient. Hm. Und was du gerade angesprochen hast, das Thema, dann fahren wir dich ins Krankenhaus. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemeint. Ich kann dir nur empfehlen, das nicht zu tun, sondern die Rettung zu rufen, die Rettungskräfte, die Person dann ins Krankenhaus fahren. Da gibt es verschiedene Gründe für. Das Wichtigste ist erstmal, die Rettungskräfte sind dafür da, um euch zu helfen in Krisensituationen. Und vor allen Dingen sind die auch darauf vorbereitet, dass sich der Zustand verschlechtert. Und wenn du jetzt eine Person, die offensichtlich stark beeinträchtigt ist, in dein Auto packst und sie sich dann plötzlich während der Fahrt wieder bewusstlos wird oder übergibt oder was auch immer passiert, dann bist du da in der Situation nicht darauf vorbereitet. Und dann stehst du eventuell irgendwo auf der Landstraße und hast das gleiche Problem. Und wenn du dann die Rettung rufst, dauert das einfach nur länger, als wenn du sie vorher gerufen hättest. So, okay. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn du jetzt arbeiten solltest in dem Bereich, dann bist du auch gar nicht dafür versichert, um Leute durch die Gegend zu fahren. Also wenn da jetzt nochmal irgendwas passieren sollte. Oder stell dir mal vor, die Verletzung verschlimmert sich durch deine Autofahrt. So, das wäre auch etwas, was man niemanden wünscht, dass man hinterher weiß, okay, hätte ich lieber die Rettung gerufen, dann wäre es nicht schlimmer geworden. Und der dritte Punkt, wenn eine Person mit der gleichen Verletzung, also wenn du jetzt mit deinem gebrochenen Handgelenk selber in die Notaufnahme spazierst, dann wirst du unter Garantie länger warten, als wenn der Rettungsdienst dich mit der gleichen Verletzung in die Notaufnahme fährt.
Und so geschah es dann auch, ja. Ich habe da ein bisschen gesessen.
Ja, das ist auch, also das, wir reden ja immer über in dieser Corona-Situation über diese Triage. Das heißt, dass die Ärzte entscheiden müssen, wen sie priorisiert behandeln. Das gibt es immer an jeder Notaufnahme. Das machen die auch nicht selber, sondern es ist über ein Computerprogramm, da werden verschiedene Sachen abgehakt. Unter anderem kommt dann halt auch Einlieferung mit Rettungsdienst, ja, nein. Und bei der gleichen Verletzung bist du in einer höheren Priorisierung, wenn du mit dem Rettungsdienst gekommen bist. Aber Okay. Genau, vor allen Dingen geht es darum, also die Rettungskräfte sind dafür da, zu helfen, und man darf auch nicht denken, ach, ich will jetzt keine Rettungskräfte binden. Also auch ein gebrochenes Handgelenk ist eine ernste Verletzung. Wenn die Person starke Schmerzen hat, dann hat sie professionelle Rettung verdient. Und ihr seid da auf der sicheren Seite. Also ich kenne das. Ich bin auch schon diverse Male eigenständig in die Notaufnahme spaziert. Und ich habe auch schon meine Frau in die Notaufnahme gefahren. Und mittlerweile weiß ich es besser. Aber ich weiß, dass die Entscheidung, ach komm, ich fahre mal eben, natürlich die näher liegende ist, als ich spiele jetzt großes Tennis und setze den Notruf ab. Und da ist natürlich eine Hemmschwelle, aber die sollte eigentlich nicht da sein.
Jetzt habe ich aber genau dazu eine Frage. Und zwar habe ich einmal einen Bericht gesehen im Fernsehen, wo alpine Rettungskräfte sich darüber nicht beschwert haben, aber kommentiert haben mit einer etwas kritischen Note, dass heutzutage die Hemmschwelle eben für solche Notrufe immer niedriger ist und zum Teil sogar so niedrig, dass es für sie schwierig wird, alle Notrufe gerade im Sommer zu bewältigen, weil wohl auch öfter mal Notrufe eingehen, weil Leute, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal, Leute, die noch nie auf dem Berg gelaufen sind, mit Flipflops auf dem Berg laufen, oben feststellen, ich bin total erschöpft und komme nicht mehr runter, ich rufe mal den Hubschrauber an.
Da gebe ich dir recht. Das ist eine sehr ärgerliche, also eine sehr ärgerliche Entwicklung. Ja. Aber man muss immer unterscheiden, rufe ich an, weil ich zum Beispiel einfach keine Lust mehr habe, runterzugehen.
Das gibt es aber auch.
Genau, das gibt's auch. Aber davon gehe ich nicht aus, weder bei dir noch bei den Zuhörern, sondern ich gehe davon aus, dass wir wirklich einen Unfall haben und mit einer Verletzung. Und dabei ist es total egal, was die Person hat. Ob sie umgeknickt ist, Handgelenk gebrochen, Oberschenkel gebrochen, was auch immer. Das sind Notsituationen und dafür ist der Rettungsdienst da. Und ich kenne auch keinen Rettungsdienstler und auch kein Bergwachtler, der in so einer Situation sagt, nein, wärst du mal lieber selber gegangen. Weil das ist am Ende, wenn halt dann was passiert, dann wird die ganze Sache nur schlimmer. Und dafür, genau dafür sind die Rettungskräfte da. Die Rettungskräfte sind nicht dafür da, dich vom Berg zu holen, weil dein Akku leer ist. Ja? So, das muss man natürlich klar sagen. Und da kann ich natürlich den Ärger auch sehr, sehr gut verstehen. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und wir reden hier von einer Notsituation. Und wenn ich, und das ist ja auch eine gefühlte Notsituation. Also du bist gestürzt, dein Rad ist komplett kaputt, du redest wirres Zeug und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich jetzt mit dir anfangen soll. Ja, dann wähle ich den Notruf. Und in der Leitstelle sitzen Leute, die professionell ausgebildet sind, um mir dann in dieser Ausnahmesituation weiterzuhelfen. Und die leiten einen an. Ja,
wichtige Info, ja.
Also ganz wichtig, die Hemmschwelle, den Notruf abzusetzen, die sollte eigentlich nicht da sein. Sondern wenn ich in einer Notsituation bin, dann wähle ich den Notruf. Genau. Und die entscheiden dann, in welcher Priorisierung sie dir helfen. So, und die fragen alles Mögliche nach. Und wenn ich dich da hab und du sagst, du hast starke Schmerzen irgendwo und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was es ist, dann werden die mir helfen und mir sagen, was ich dich fragen soll und wie auch immer. Und dann wird versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Super. Ich habe eine Frage, und zwar bin ich ja für die Mountainbike im Bereich Zubehör-Tests zuständig und habe da auch schon diverse elektronische Rettungssysteme ausprobiert, zum Beispiel den Unfallalarm von Garmin. Das kann man so programmieren, dass man in seinem Garmin-Gerät, je nachdem welches System das ist, ich glaube sogar relativ günstige Geräte unterstützen das schon. Man hinterlegt einen Notfallkontakt, das Gerät erkennt einen Sturz durch einen Lage- und Erschütterungssensor und man hat dann so einen zeitlichen Verzug von, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Auf jeden Fall, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe das
kann man ja auch einstellen.
Auf die Wiese geworfen und irgendwann piepste es dann und dann stand da irgendwie Notruf absetzen, ja, nein. Und dann rief das Ding tatsächlich, hat das sozusagen einen Notruf abgesetzt. Es gibt Helme, Toxen oder Angi von Specialized. Abus hat auch ein ähnliches System. Also neuere Helmsysteme können das auch. Was ist deine Meinung dazu? Ist, wenn ich das absetze, rufe ich ja einen privaten Kontakt an. Ich müsste mich also eigentlich vorher entscheiden, ob ich mich auf das System konzentriere oder auf den selbst abgesetzten Notruf per Handy. Was passiert denn, wenn ich beides tue? Wird das irgendwo zusammenlaufen und oder kann es passieren, dass ich dann zwei Einsatzteams losschicke versehentlich?
Also grundsätzlich setzt du ja mit diesem Garmin-System setzt du jetzt ja erstmal deine Notfallkontakte werden ja
genau, darüber informiert. Genau, einen privaten Kontakt, ja.
Genau, so. Und
aber dann kann es ja sein, dass deine Freundin
sagt, okay, puh, das ist nicht gut, ich wähle den Notruf und gebe die Daten an. So, dann ist das ja in Ordnung. Und das ist ja auch das Ziel dieser Hilfsmittel. Wenn du gleichzeitig aber noch bei Bewusstsein bist und den Alarm nicht ausgeschaltet hast, oder auch selber einen Notruf wählst, weil du Hilfe brauchst, ist das ja auch völlig in Ordnung. Die Leitstelle koordiniert das und das ist ja wie beim Verkehrsunfall auch. Die sagen, okay, vielen Dank, der Unfall wurde bereits aufgenommen und dann ist das alles in Ordnung.
Also dann, war mir nicht klar. Ich hätte jetzt sagen können, dass irgendwie, wenn meine Freundin irgendwie oder meine Eltern oder sonst wer, der zu Hause halt gerade diese Nachricht empfängt, wenn derjenige anruft und ist 3 Minuten später dran, dass der vielleicht dann, also ne, ganz naiv gedacht, da ist dieses Team, die sind schon los und die bekommen noch einen Notruf und dann fällt das nächste Team los und ich habe zwei Rettungsteams gebunden, aber es gibt dann eine Koordinationsstelle,
die
feststellt, okay, es gibt da einen gestürzten Mountainbiker oder so und da ist schon was unterwegs.
Genau. Ja, es werden ja in dem Fall werden es ja auch zweimal die gleichen GPS-Koordinaten sein und das erkennt die Leitstelle. Genau.
Okay. Super.
Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Nur auf dieses System verlassen würde ich mich zum Beispiel nicht, weil letztlich ist es halt ein privater Kontakt. Keine Ahnung, vielleicht geht deine Frau ja auch gar nicht ans Telefon, weil sie gerade arbeitet oder was auch immer macht.
Am Strand liegt und schläft. Ja.
Genau, irgendwie sowas. Ja. Also da muss man halt schon schauen und gleichzeitig, wenn elektronische, wie soll man sagen, Hilfsmittel konstant mit deinem Handy verbunden sind, bedeutet das natürlich auch, letztlich geht's auf den Akku und da muss ich auch schauen, dass ich natürlich im Notfall immer noch ein funktionierendes Hilfsmittel habe, mit dem ich den Notruf wählen kann. Aber die Dinger sind mit Sicherheit nicht schlecht und eine gute Entwicklung und ich wüsste auch jetzt nichts, was dagegen spricht. Genau.
Okay, ich habe hier mal so ein kleines Erste-Hilfe-Set liegen. So, da gucke ich jetzt mal rein. Da ist jetzt eine Zeckenzange drin, Verbandsmaterial und eine Mullbinde, ein paar Pflaster und eine Schere.
Okay.
Und eine Rettungsdecke. Eine Zeckenzange brauche ich nicht, oder? Nicht für den Notfall.
Das hängt davon ab, wie
groß die sind.
Wie groß die Zecke ist. Genau. Also, Ja, grundsätzlich.
Was soll drin sein? Was würdest du als Ersthelfer empfehlen, was man auf jeden Fall mitnehmen soll?
Das Wichtigste ist, dass das, was ich mit dabei habe, dass ich das auch bedienen kann. Mhm. Und dass ich mich entscheiden muss, dass es meinem Tourprofil entspricht. Also da geht es ja von Basisausstattung bis hin zu, ich mache einen mehrtägigen Alpencross und schlafe draußen fernab von Hütten und bin auf mich allein gestellt, dann packe ich natürlich mehr ein. Wenn ich jetzt aber meine Hardtail-Höhenmeter-Fresserrunde fahre, dann versuche ich natürlich so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Also das Wichtigste sind Handschuhe. Erste-Hilfe-Handschuhe. Einmal Handschuhe. Ich persönlich habe die im Erste-Hilfe-Pack. Zwei Paar. Die nehmen ja auch gar keinen Platz weg und wiegen nichts. Und habe aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Guide- oder Fahrtechnikkurs gebe und auch so fahre, habe ich in meinem Rucksack, in der Hüftflossentasche oder im Deckelfach nochmal in so einem Ziploc-Beutel nochmal zwei Paar Handschuhe. Mhm. Weil das Erste-Hilfe-Pack ist ja meistens unten im Rucksack, weil es ja hoffentlich auch nie gebraucht wird. Und wenn ich aber sauber professionell arbeiten will, dann ziehe ich mir als erstes meine Handschuhe an, wenn ich mich dem Verletzten näher, bevor ich ihn anpacke, zum Selbstschutz. So, das ist wichtig. Dann brauche ich eine Rettungsdecke für den Wärmeerhalt, für das Wärmemanagement.
Dann wiegen auch nichts, die Dinger.
Genau. Und dann hattest du ja gerade von Mullbinden gesprochen. Ich bin kein Freund von Mullbinden. Ich habe immer Verbandpäckchen mit. Das ist im Prinzip eine Mullbinde mit integrierter Wundauflage. Nimmt nicht mehr Platz weg, habe aber damit die Chance, blutende Wunden sauber verbinden zu können. Während ich das mit der normalen Mullbinde nicht machen kann. Da brauche ich immer noch eine Wundauflage für. Deswegen kann ich mir das die Mullbinde sparen. Das verklebt
dann auch immer noch so genau. Unschön, ne?
Ja, also zwei Verbandpäckchen, damit ich auch einen Druckverband machen kann. Und dann nehme ich noch ein Dreiecktuch mit. Mit dem Dreiecktuch kann ich zum Beispiel ein gebrochenes Handgelenk stabilisieren, ruhig stellen.
Das wäre jetzt zum Beispiel meine Frage gewesen. Ist das nicht schon Aufgabe des Rettungsteams oder kann man das auch selbst machen?
Das kann man natürlich selbst machen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Also das machen wir auch in unseren Kursen. Und vor allen Dingen dient es ja dazu, dich in deiner Schonhaltung, die du eingenommen hast, zu unterstützen. Dass du es möglichst angenehm hast. Und wenn ich jetzt mit dir gemeinsam eine halbe Stunde auf die Bergwacht warte oder je nachdem, wo ich bin, auf die Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr, wie auch immer, auf die Rettung warte und du dein Handgelenk nicht selber stützen musst, sondern das in der Schiene ist, dann wirst du mir sehr dankbar sein. Das ist auch im Skigebiet eigentlich der Klassiker der Verbände, den man regelmäßig anlegt als Ersthelfer, weil dann die Person wieder eine Hand frei hat. Und es ist angenehm, weil der Arm dann flächig gestützt ist. Ich kann damit aber
vor
auch.
Vor allen Dingen.
Ja. Bitte?
Nee, ich habe nur so in Erinnerung, man hält ja auch instinktiv das Ding so zum Körper hin.
Genau.
Und das wird mit der Zeit auch echt schwer. Also ich habe, ich glaube, fast niemand würde ein gebrochenes Handgelenk einfach hängen lassen. Man nimmt das so schützend vor den Körper, weil man weiß, okay, verwundete Stelle. Und wenn man das dann in die Schlinge legen kann, vorsichtig, ist das sicherlich eine große Erleichterung. Das stimmt, ja.
Genau. Und das sind heute keine Textiltücher mehr. Das sind Kunstfaser-Fließtücher. Damit kann ich auch zum Beispiel die Wunde oberflächlich säubern. Abwischen, um festzustellen, was ist denn passiert. Ich kann damit einen Kopfverband anlegen. Das ist ein super Ding. Und wenn ich diese Dinger habe, also die Rettungsdecke, zwei Verbandsböckchen, ein Dreiecktuch, dann nimmt das kaum Platz weg. Also das passt in jede Hosentasche rein, sozusagen. Das ist die Mindestausstattung. So, und das Ganze versuche ich in einem wasserdichten Erste-Hilfe-Beutel zu verpacken. Also ich habe immer so ein Dryback. Das sollte nach Möglichkeit rot sein, dass auch andere Leute das finden. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hey Christian, schau mal bei mir im Rucksack, da ist das Erste-Hilfe-Pack, dann ist halt natürlich schön, wenn das auch als Erste-Hilfe-Pack zu erkennen ist. Wasserdicht sollte es sein. Viele Erste-Hilfe-Packs, die am Markt sind, sind nicht wasserdicht. Weil meistens hole ich alles aus dem Rucksack raus, wenn ich im Wolkenbruch war, nur das Erste-Hilfe-Pack lasse ich drin liegen. Und das hat dann immer so, ich sag mal, untergeordnete Priorität. Aber es ist schon angenehmer, wenn das Verbandsbäckchen kein Eigenleben entwickelt.
Also es gibt ja auch welche, die tatsächlich von sich aus schon in so einem wasserdichten Beutel kommen.
Genau.
Gibt's irgendwie auch welche von Ortlieb. Ich habe tatsächlich bei mir die in der Außentasche des Rucksacks, weil ich mir immer denke, wenn ich es dann brauche, dann muss ich nicht mehr im Rucksack wühlen und ich bin eher so ein unordentlicher Rucksackpacker. Bei mir fliegt drinnen alles aus durcheinander, aber ich denke mir dann, wenn ich das brauche, dann habe ich das direkt, weiß ich immer, wo es ist irgendwie.
Genau, das ist sehr gut. Klar, die gibt es von unterschiedlichen Firmen, fertig gepackt. Ich packe meins selber. Ich habe von C2 Summit so eine Beutel, so Packsäcke, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Die haben auch ein Sichtfenster, da weiß ich immer, was da drin ist. Aber das liegt natürlich bei mir daran, dass ich unterschiedliche Packs habe, je nachdem, ob ich selber gerade führe oder privat unterwegs bin. Genau. Und dann zu dieser Basisausstattung kann ich dann noch weiter aufrüsten. Ich kann Pflaster dazu packen. Gerade wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ist das auch eine psychologische Unterstützung. Wie du sagtest, die Zeckenkarte, die Zeckenzange, Traubenzucker oder Gels. Ich habe zum Beispiel im Rucksack immer mein Reisegel für Teilnehmer, die vielleicht vergessen haben zu essen. Das ist gut, wenn man in den Unterzucker kommt, dass man das dabei hat. Und dann gibt es noch Steri-Strips. Das sind so wie so kleine Tape-Streifen, medizinische Tape-Streifen zum Wundverschluss. Also wenn ich jetzt eine klaffende Wunde habe, die genäht werden muss und ich oben am Berg bin, dann kann ich die Wunde damit provisorisch erstmal verschließen und man kann dann schauen, dass man zum Arzt kommt und dann die Wunde nochmal, die Pflaster geöffnet werden und dann nochmal die Wunde gesäubert und genäht wird. Genau. Und dann zusätzlich, wenn ich jetzt mehrere Tage unterwegs bin, würde ich noch eine elastische Fixierbinde nehmen, womit man dann zum Beispiel Knie, Sprunggelenk irgendwie auch verbinden kann, wenn man umgeknickt ist oder einen Kompressionsverband machen kann. Dann kann man sich noch, in manchen Erste-Hilfe-Packs sind noch Beatmungstücher und Beatmungsmasken dabei. Ich weiß nicht, ob das in deinem jetzt, hattest du ja gerade nicht genannt. Das gibt's auch noch für die Reanimation, wenn da gewisse Hemmschwelle für die Beatmung ist, dass ich das dann noch habe. Genau. Und vielleicht eine gute Rolle Tape und eben nicht die Standard-Tape-Rolle, die nett aussieht, aber gar nicht klebt, die in den meisten Packs dabei ist. Und dann muss ich mir überlegen, wann ich fahre und wenn es kalt ist, wäre eventuell zusätzlich noch ein Biwaksack nicht schlecht. Eben fürs Wärmemanagement, gerade jetzt so in der Jahreszeit. Wenn man da mal 20 Minuten im Wald liegt, dann wird es schon kalt und dann wäre was, was noch die Rettungsdecke sozusagen ergänzt, wäre dann auch nicht schlecht. Ja.
Genau. Okay. Ja, also ich habe zum Beispiel noch ganz kurz zu den Eimerhandschuhen. Ich habe auch welche dabei, allein schon, wenn mir irgendwie am Rad
Kette runterfällt.
Irgendwas ich reparieren muss und dann keine Lust habe, mir die Finger dreckig zu machen, wenn ich in die Kette fasse. Meine Erfahrung ist aber, die muss man ab und zu auswechseln, weil ich hatte dann irgendwann mal nach 2 Jahren, die ich die dabei hatte, im Sommer und Winter, hatte ich irgendeinen Defekt an der Kette, habe da reingegriffen und zack, war der Handschuh durch. Also wirklich so alle Fingerkuppen ab quasi. Ja. Wo ich mir dann auch dachte, okay, neue mal mitnehmen ist nicht schlecht. Also wenn ihr dann sozusagen eine Blutung stillen müsst und ihr habt einen uralten, vergammelten Handschuh, den muss man ab und zu mal austauschen, weil die werden so rissig. Die sind ja aus irgendwie so einem Latexmaterial.
Ja, genau. Und vor allen Dingen passende Handschuhe sind auch nicht schlecht.
Ja.
Also ich habe nichts davon, wenn ich sauber arbeiten will und 2 Zentimeter Finger oben überlappen. Oder ich wahlweise gar nicht in den Handschuh reinkomme, weil die zu eng sind. Und je nachdem, wo ich mein Verbandsmaterial her habe, sind da auch wirklich billige Handschuhe drin, die sofort zerreißen, wenn ich da reingehe, oder halt normale, ordentliche Handschuhe. Genau.
Jetzt nochmal, ich bin vorhin so ein bisschen, habe ich kurz gestockt, Person schütteln.
Ja, das war das übertrieben ausgedrückt.
Genau, deshalb frage ich ja nach. Genau, ja. Darf man immer die Person schütteln oder muss man erstmal gucken, ob sie schüttelfähig ist.
Schüttelfähig.
Und wie macht man das?
Weil okay.
Also vielleicht macht man da ja auch mehr kaputt.
Wenn du sie schüttelst, wenn du sie schüttelst, ja, es war mehr ein behutsames Anpacken an den Schultern gemeint und kein Hochheben, Schütteln, sondern wie du deine Frau morgens liebevoll wecken willst und oder vielleicht, wenn du denkst, Mist, wir haben verschlafen, jetzt müssen wir uns aber beeilen. So, wie du sie dann wecken würdest.
Trillerpfeife, ja.
Einmal kaltes Wasser vielleicht, ich weiß.
Genau. Nee, aber wäre es vielleicht tatsächlich in so einem Moment, wenn jemand, angenommen, jemand ist total schlimm gestürzt, liegt da völlig verknotet in sein Fahrrad und ist nicht ansprechbar. Soll ich dann vielleicht tatsächlich, statt denjenigen zu bewegen, ihn lieber mit Wasser versuchen, irgendwie wieder zu wecken?
Nein,
bewege, dann mache ich was an der Wirbelsäule vielleicht kaputt oder so?
Also das ist mir jetzt schon wichtig, dass wir die Person weder schütteln, noch sie mit einem Eimer Wasser wecken, sondern grundsätzlich, wenn die Person nicht ansprechbar ist oder wenn ich mich einer Person näher, dann versuche ich sie anzuschauen und versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Anschauen. Dann versuche ich, die Person anzusprechen und dann versuche ich, die Person anzufassen. Eine Kollegin von mir redet immer vom sogenannten Disco-Dreier. Das ist vielleicht eine ganz gute Eselsbrücke, weil sich in der Zeit, wo die Clubs noch auf hatten vor Corona, wenn ich da auf Partnersuche bin oder war, dann bietet sich diese Reihenfolge auch an, dass ich erst den Blickkontakt suche, dann die Person anspreche, bevor ich sie anfasse. Im Kölner Karneval werden da vielleicht ein paar Schritte übersprungen, aber außerhalb des Kölner Karnevals bietet sich diese Reihenfolge an. Und so näher ich mich auch einer Verletzten.
Erst angefasst und dann Augenkontakt hergestellt.
Genau. Also deswegen diese Reihenfolge, dann nähere ich mich der Person und wenn ich dann feststelle, die Person reagiert nicht, ist nicht ansprechbar, dann muss ich die Atmung kontrollieren, nachdem ich den Notruf abgesetzt habe. Und um die Atmung zu kontrollieren, muss ich die Person sowieso in Rückenlage bringen. Und wenn ich die Person in Rückenlage gebracht habe, um die Atmung zu kontrollieren und ich feststelle, da ist eine Atmung vorhanden, dann muss ich die Person in die Seitenlage bringen. Und das ist völlig unabhängig davon, was sie für eine Verletzung hat. Weil die Seitenlage dazu dient, die Vitalfunktion zu erhalten. Und da ich möchte in der Situation Leben retten und eine mögliche Wirbelsäulenverletzung ist da untergeordnet.
Okay.
Das ist ganz wichtig. Es gibt immer diese Klassiker, wenn man zu einem Unfall hinkommt. Im Bikepark oder privat irgendwo, dann gibt es immer drei Kategorien Ersthelfer. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man auf einen dieser drei trifft. Das eine ist die Aussage, wir dürfen die Person auf gar keinen Fall bewegen. Sie könnte eine Wirbelsäulenverletzung haben. Das ist die erste Annahme. Die zweite Annahme ist, wir müssen die Beine hochlegen, Schocklage. Und die dritte Annahme ist, wir müssen die Person auf jeden Fall in die Seitenlage legen. Stabile Seitenlage. Und wenn ich auf solche Menschen treffe, dann ist das kein Grund, sich darüber lustig zu machen, sondern die machen das ja, weil sie helfen wollen und besorgt sind in der Situation. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt als erstes schauen, ob die Person, wenn sie nicht bei Bewusstsein ist, ob sie überhaupt atmet. Dazu muss ich die Person auf den Rücken drehen. Und wenn sie dann bewusstlos ist und eine normale Atmung vorhanden ist, dann muss ich sie in die Seitenlage legen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss die Person aber nicht in die Seitenlage legen, wenn die Person noch mit mir redet. Weil dann hat sie ja Schutzreflexe. Das brauche ich dann nicht. Die Seitenlage dient dazu, dass die Atemwege frei sind, der Kopf ist überstreckt, dass die Zunge nicht die Atemwege verlegt und dass möglicherweise Erbrochenes rauslaufen kann. Und nicht wieder zurückläuft und dann zu einer Aspiration führt und dann zu einer Blockade der Atemwege. Und deswegen, da darf man darf da nicht zu ängstlich rangehen. Also das ist ganz wichtig. Grundsätzlich kann jeder von uns helfen. Und wir gehen mit der Idee dahin und mit dem Willen, der Person zu helfen. Und so, damit können wir schon gar nichts verkehrt machen. Und es ist immer besser, ich tue was, als wenn ich gar nichts tue. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Erste Hilfe ist eigentlich nicht so schwierig, wenn man für die Person da ist, Ruhe ausstrahlt, den Notruf absetzt, sich ums Wärmemanagement kümmert, dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft und deutlich mehr als der Schnitt. Und das kann jeder von uns.
Genau. Helm ab immer oder nicht?
Helm ab immer oder nicht? Das ist auch eine klassische Frage.
Es gibt ja bei Downhill-Helmen auch so spezielle Wangenpolster, die man so separat rausziehen kann mit so einem roten Fähnchen. Das ist da dran. Also muss man immer den Helm abnehmen oder?
Also grundsätzlich, wenn die Person mit mir redet und ansprechbar ist und sich noch bewegt, dann bitte ich sie, den Helm selber abzunehmen. So. Hm. Und das ist wichtig, du hast ja auch gesagt, wenn du gestürzt bist, auch bei hier bei eurem Testfahrer, am Helm sehe ich ja schon, ob da ein Aufprall auf dem Kopf war. Das heißt, ich sollte mir den Helm anschauen und dann den Helm abnehmen. Gerade beim Integralhelm führt ja auch dazu, dass ich besser atmen kann. Und wenn da nichts ist, kann er ihn ja später wieder aufziehen. Da spricht ja nichts dagegen.
Okay.
Bist du jetzt seitlich auf der Wiese weggerutscht und ich sehe, an deinem Helm ist nichts dran und du hast einen normalen Enduro-Helm, also einen ganz normalen Halbschalen-Helm, und dann muss ich nicht immer den Helm abnehmen, solange du mit mir redest. Da passiert ja nichts. Habe ich aber einen Integralhelm und die Person ist wirklich mitgenommen vom Sturz, dann bitte ich die Person, den Helm abzuziehen oder wahlweise versuche, ihn selber abzunehmen, weil wenn die Person bewusstlos wird und erbricht, dann erbricht sie ja in den Kinnbügel rein. Das Ganze kommt nicht richtig raus. Und wenn es dann wieder aspiriert wird, dann führt es dazu, dass die Atemwege blockiert sind. Und das wäre natürlich das Horrorszenario. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn die Person bewusstlos ist, kann ich mit einem Integralhelm den Kopf nicht nach hinten überstrecken.
Ja, genau.
Und das, ich kann auch nicht die Frage Atmung gewesen. Sauber prüfen. Und deswegen soll ich den abnehmen. Und zum Glück haben die modernen Helme ja diese herausnehmbaren Wangenpolster. Und damit geht die Helmabnahme wesentlich leichter.
Dann muss man auch nicht so am
Kopf ziehen.
Kopf zerren und ziehen,
Aber grundsätzlich, das hat ja auch Helm abnehmen, ja oder nein, hat ja auch immer mit dieser Angst der Wirbelsäulenverletzung zu tun.
Ja.
Und da geht es darum, dass es, also, dass ich da nichts kaputt machen will. Aber wenn ich eine Wirbelsäulenverletzung auf Zug bewege oder wieder in eine natürliche Position bringe, die Wirbelsäule, dann kann ich da auch nichts kaputt machen. Ich sollte eine Person, die da liegt wie ein Korkenzieher, nicht entdrehen und wieder in die andere Richtung drehen. Das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Aber die Person aus dem Rad rauszuholen und achsengerecht zu lagern, da spricht überhaupt nichts dagegen. Genau.
Ich mach mal kurz eine Pause. Da. Super. Wir haben jetzt ganz viel über Notfälle durch Sturzursache gesprochen. Gibt ja auch Sachen, die, sagen wir mal, ein bisschen versteckter ablaufen. Was würdest du, also wo jetzt kein Sturz die Ursache ist, zum Beispiel, dass jemand einfach einen Kreislaufzusammenbruch hat. Was gibt es denn da zu beachten?
Also grundsätzlich ist es immer leichter, wenn eine Person gestürzt ist, weil ich dann meistens offensichtlichere Verletzungen habe. Also abgesehen jetzt vom stumpfen Bauchtrauma, was ich vielleicht nicht direkt erkenne, sagt mir die Person, wenn sie ansprechbar ist, was sie hat, wo es ihr wehtut. Wenn ich jetzt zu diesen internistischen Fällen komme, dann wird es immer schwierig für einen Laien-Ersthelfer, weil wir oft nicht wissen, was los ist. Aber das ist kann uns sehr häufig treffen. Also das kann natürlich sein, dass es anfängt mit dem Unterzucker, was wir ja im Radsport als den Hungerast bezeichnen, der natürlich beim Diabetiker auch doch dann irgendwann lebensbedrohlich werden kann. Das kann aber auch sein, dass wir beispielsweise den Wanderer treffen, der auf der Bank sitzt und dem es gar nicht gut geht und der einen Herzinfarkt hat. Also da sind einige Sachen dabei, sowas wie Schlaganfall, das sollte man wissen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute da sicher sind in dem Handeln, weil das doch regelmäßig eintrifft. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein weiteres Kapitel, was wir aufmachen würden. Aber in unseren Kursen wird das auf jeden Fall auch behandelt. Und zum Beispiel ist am Berg der Herzinfarkt eine sehr, sehr häufige Notrufindikation.
Okay.
Aha. Durch Überanstrengung, sowas alles. Und genau, also da gibt es einiges.
Kenne ich den? Jetzt kann man das in 2 Minuten erklären, oder?
Ja, im Prinzip ist der, also die Ursache des Herzinfarkts ist eine Minderversorgung des Herzmuskels. Dadurch pumpt das Herz nicht mehr richtig. Und das führt dann zu einer körperlichen Beeinträchtigung. Wenn das, die gibt es, je nachdem, wie viel der Herzmuskulatur minder versorgt ist, ist das ein schwerer oder ein leichter Herzinfarkt, also mit schweren oder leichten Beeinträchtigungen. Aber es führt auf jeden Fall zu Leistungseinbußen, zu Schmerzen in der Brust, langanhaltenden Schmerzen in der Brust. Bei Männern ist es dann oft noch klassisch ausstrahlend in die linke Schulter, vielleicht auch Richtung Schulterblatt. Bei den Damen kann es auch Schmerzen im Oberbauch sein. Meistens hatten die Personen auch das Gefühl, sie kriegen schlecht Luft, so eine Brustenge, schlecht Luft kriegen und ja, kaltschweißig. Das kann alles sein. Und wenn ich, also grundsätzlich, wenn mir jemand sagt, er hat starke Bauchschmerzen oder Schmerzen in der Luft, in der Brust oder kriegt schlecht Luft, dann sind das jeweils immer Sachen, wo ich den Notruf wähle. Und das ist auch immer eine Notarztindikation. Also wenn ich beim Notruf sage, ich habe hier eine Person getroffen, die klagt über Schmerzen in der Brust, dann kommt auch immer automatisch der Notarzt mit. Wir wissen selber nicht, wir können vor Ort nicht feststellen, was es genau ist. Aber das reicht schon als Schlagwort, dass ich weiß, okay, die Rettung kommt und die bringen dann die richtigen Leute auch mit.
Genau. Und das betrifft nicht nur alte Menschen.
Das geht durch alle Altersgruppen und auch das Thema Schlaganfall. Ein Freund von mir hatte das mit 19.
Also, okay.
Genau. Und das sollte man erkennen können. Genau.
Okay, wir haben jetzt, wir haben richtig viel über das Thema Erste Hilfe gesprochen. Vielleicht können wir mal kurz noch so, damit jeder draußen irgendwie jetzt sich einen Stift und Zettel in die Hand nehmen kann und irgendwie was sich notieren kann, was er vor der nächsten Tour beachten muss, also bevor man losgeht, um im Ernstfall sicher zu sein. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Erste-Hilfe-Set einpacken.
Genau, und vor allen Dingen sollte das Erste-Hilfe-Set auch vollgepackt sein. Also das heißt, wenn du jetzt deine Handschuhe rausnimmst, weil du was am Rad geschraubt hast, was ja völlig in Ordnung ist, oder du dich verletzt hattest, kleine Schnittwunde, hast irgendwas rausgenommen, solltest du immer danach schauen, dass es wieder aufgefüllt wird. Und das geht meistens, wird das vergessen und dann ist es sehr ärgerlich. Und ich sollte in mein Erste-Hilfe-Set einmal reingeschaut haben. Also nicht nur kaufen, sondern auch schauen, was drin ist, damit ich in der Stresssituation auch weiß, wo was ist.
Und was man verbraucht hat, wieder reintun.
Genau.
Handy laden, dass der Akku schön voll ist?
Genau, das ist auch empfehlenswert. Ein vollgeladenes Handy.
Dann Notruf,
sollte ich
Kontakte? Entschuldigung.
Ja, ich sollte, also klar, Notruf 112 hatten wir ja gesagt, gilt europaweit. Zusätzlich, je nachdem, wo ich unterwegs bin, sollte ich mich mit lokalen Notrufnummern beschäftigt haben. Also wenn ich jetzt im Bikepark fahre, sowas, das einspeichern, vielleicht auf die Favoriten, dass ich direkt weiß, okay, da muss ich anrufen. Vielleicht, wenn ich in einer Region bin, wo ich noch nicht war, eine Karte dabei haben oder die wissen, wie der Trail im Bikepark heißt. Oder ansonsten mich mit meinem Handy schon mal beschäftigt haben, dass ich rausfinden kann, wo ich denn bin, die Koordinaten rausfinden kann. Genau. Und dann wäre das natürlich das Übergeordnete, auf das Bauchgefühl vertrauen. Also damit kann ich sehr viele Unfälle vermeiden, wenn ich vorher auf mein Bauchgefühl höre. Manchmal denkt man, heute fühle ich mich nicht so gut. Und dann sollte ich vielleicht die Stelle, die ich sonst immer fahre auf meinem Hometrail, vielleicht auch mal schieben. Das ist ja auch keine Schande. Oder vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Oder wenn ich das Gefühl habe, wir beide gehen jetzt fahren und du kommst gerade aus dem Podcast, bist ein bisschen gestresst, nicht so ganz bei der Sache, auch einfach mal selber sagen, hey, komm, dann lass doch mal gut sein, wir brauchen jetzt nicht noch die extra Runde drehen. So, wenn ich, also die besten Unfälle, das sind die vermiedenen Unfälle. Und da passiert halt nichts. Und wenn der Unfall dann eingetroffen ist, dann sollte ich halt versuchen, wirklich Ruhe zu bewahren. Immer wieder mich dazu zwingen, Ruhe zu bewahren, zu überlegen, was ist denn gerade passiert, was habe ich schon gemacht, was kann ich als nächstes machen. Wenn ich anfange, kopflos zu handeln, dann bin ich in einer Situation drin, die mich erstmal für längere Zeit bindet. Und deswegen gibt es so das übergeordnete Sprichwort 10 für 10, 10 Sekunden für 10 Minuten. Die Idee dahinter ist, wenn ich jetzt direkt losrenne zu dir und dich aus deinem Rad raushole, dann bin ich damit erstmal beschäftigt. Und wenn ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, die Unfallstelle abzusichern, kann es ja auch sein, dass wir hinter der Kurve sind und dann der nächste Biker in uns reinrauscht. Das heißt, erst nachdenken, bevor ich eine Handlung anfange. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich auf jeden Fall die professionelle Rettung und die können mir helfen. Dazu müssen die auch gar nicht kommen, sondern die sind schon am Telefon, die sind so gut und geschult, dass sie mir helfen können. Das ist ganz wichtig.
Okay, super.
Und vielleicht regelmäßig Kurse besuchen, sich mit dem Thema beschäftigen, auch wenn wir alle nicht wollen, dass es passiert. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist wichtig und ich empfehle auf jeden Fall Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse. Und da ist dann wirklich ein Realitätsbezug da. Es gibt spezielle Mountainbike-Erste-Hilfe-Kurse, die wir auch anbieten. Es gibt auch andere Anbieter. Das ist auch egal, wo man hingeht. Wichtig ist, dass man sich mit dem Thema immer mal wieder beschäftigt. Und wenn es dann soweit ist, dann geht es darum, das Zepter in die Hand zu nehmen und auch die Verantwortung anzunehmen und nicht derjenige sein, der daneben steht, sondern auch wirklich aktiv hilft.
Was kostet denn so ein Kurs?
Das sind dann für 2 Tage, sind das jetzt bei uns, um die 200 Euro. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist dann auch zertifiziert für betriebliche Ersthelfer. Das ist auch, wird auch für den Führerschein Ersthilfekurs anerkannt. Aber es ist halt ein Kurs mit Praxisbezug, wo man wirklich draußen ist und 2 Tage lang intensiv Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Fährt man da auch ein paar Trails oder ist man dann nur sozusagen in Rettungssituationen?
Man hat das Mountainbike dabei. Und man ist auch auf Trails unterwegs, aber natürlich ist jetzt nicht der Fokus darum, dass wir eine Tour fahren, sondern dass möglichst realistische Szenarien nachgestellt werden. Und das ist halt immer noch mal was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel im Rad liegst, irgendwo am Wegesrand, als wenn ich dich da rausholen muss und feststelle, du bist nicht ansprechbar, hast aber die Atmung fahren und ich muss dich irgendwo in die Seitenlage bewegen, als wenn wir das jetzt im Seminarraum machen, auf ebenem Untergrund.
Genau. Okay, super. Ich danke dir, Hermann, für die Expertise. Das war sehr, sehr viel Input. Herzlichen Dank.
Gerne, hat mich sehr gefreut.
Wir werden höchstwahrscheinlich dazu auch eine Geschichte im Heft bringen, Richtung Frühjahr 2022. Das ist noch in der Mache. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr unseren Kanal abonniert am allerbesten, hier direkt auf der Seite. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Kauft das Heft, wir liegen am Kiosk, oder ihr könnt es als Abo nach Hause bekommen. Bleibt gesund, wenn ihr da draußen auf den Trails unterwegs seid, und macht vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs oder macht am besten einen Erste-Hilfe-Kurs, weil wenn ihr ihn dann braucht, dann habt ihr ihn schon gemacht. Das ist nämlich der Vorteil davon. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Noch sicherer, wenn man auf einen Unfall vorbereitet ist. Bis dann, auf Wiederhören und tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.